Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Einen entspannten Sonntagmittag an alle Hörer. Mein Name ist Michaela Sommer und ich freue mich, Sie beim Sommergespräch begrüßen zu dürfen. Mein Gast heute im Studio ist der Kameramann, Regisseur und Autor Robert Neumüller. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Robert, ich habe dich angekündigt, Kameramann, Regisseur und Autor, also sehr vielfältig. Du bist ein Kremser, bist hier in Krems in die Schule gegangen und hast nach der Matura auf der Filmakademie in Wien Kameraführung und Drehbuch studiert. Hast nachher beim ORF begonnen zu arbeiten. Wie kam es überhaupt dazu, dass du auf die Idee gekommen bist, den Beruf zu ergreifen?
Ich habe sehr früh begonnen zu fotografieren. Ich habe ein Fotoapparat gekriegt von meinem Vater. Mein Vater war begeisterter Hobbyfilmer. Und so bin ich sehr früh mit Kameras in Berührung gekommen. Ich kann mich erinnern, mit 12 habe ich zum ersten Mal beim Grand Prix Jochen Rindt habe ich gefilmt und war begeistert, das dann zu vertonen. Also es hat sehr früh begonnen. Und mein Vater hat auch gern gefilmt, war begeistert vom Kamptal, hat dann so Kampffilme gemacht als Hobby. Und ich habe mir immer gedacht, das geht besser.
Und schon als Kind, oder?
Als Jugendlicher. Und habe dann im Fernsehen einen Film von Fritz Lehner gesehen, einen Dokumentarfilm über Freistadt, also im Mühlviertel. Und ich war so begeistert. Ich habe gewusst, das ist es. So muss das sein, so muss das ausschauen.
Und das möchte ich lernen.
Und das möchte ich machen, ja. Und dazu, also parallel dazu, wie ich mir fotografiert, bin ich irrsinnig gern nach Wien gefahren, auf Konzerte, habe sehr viele Konzertfotos gemacht, habe Fotos vom, weiß nicht, Joe Zawinul, vom Frank Zappa, vom John McLaughlin, von allen großen Stars bei den Konzerten fotografiert, weil da in Krems, da gab es so ein Fotolabor-Club, da konnte man Fotos selber entwickeln. Und es hat mir Riesenspaß gemacht.
Ja. Also Fotografieren und Filmen hängt ja schon auch zusammen, weil für beides braucht man wahrscheinlich das Gespür, das gute Auge und ein Gespür für Lichtverhältnisse. Und also, aber es war dann trotzdem das Filmen, das dich dann gefangen nahm.
Es war das Filmen. Es gab dieses Interesse. Ja, dieses, nur habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie kann man damit, was kann man damit machen, wie kommt man dort überhaupt hin, wo ich hin möchte. Und dann gab es in der Schule Berufsberatung und ich habe gesagt, was ich gerne machen würde und die haben gesagt, naja, da gibt es die Filmakademie. Und ja, dort habe ich mich dann beworben und habe dann begonnen, da zu studieren.
Okay, und danach gleich beim ORF einzusteigen ist ja auch eine Leistung, oder? Also ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder war das damals noch einfacher?
Ich möchte nur gerne was über die Schulzeit in Krems vorher
erzählen. Gerne, gerne. Ja, natürlich.
Ich bin ins BAG gegangen und habe, glaube ich, da eine unglaublich glückliche Zeit erwischt. Es war die Hälfte des Lehrkörpers ungefähr, war geprägt aus der Zeit vor 45, sagen wir mal. Und die andere Hälfte waren ganz junge Lehrer, die geprägt waren von ihrem Studium rund um 68.
Also die 70er-Generation.
Wir reden jetzt über die 70er-Jahre. Und die jungen Professoren damals, die haben uns unglaublich gefördert in unseren Interessen, ob das jetzt war, eine Band zu gründen oder Theater zu spielen mit unserem Klassenvorstand. Wir haben da unglaubliche Freiheiten gehabt und auch Ausdrucksmöglichkeiten. Und auch wenn jetzt die schulischen Leistungen oft gar nicht so toll waren, die waren irgendwie, die haben uns gefördert.
Also und sehr kreativ auch, eher auf der kreativen Schiene. Ne?
Ja, und ich finde, das kann man gar nicht genug erwähnen, wie wichtig das ist für junge Leute, dass sie gute Lehrer haben und dass diese guten Lehrer die Schüler fördern in ihren Interessen, in ihren Möglichkeiten und dass jetzt nicht jedes einzelne Fach so wichtig ist, sondern dass man schaut, was kann der, was könnte der können und das dann fördert. Und da, finde ich, haben wir doch ziemliches Glück gehabt damals.
Das stimmt, das waren sicher andere Zeiten, also so wie das jetzt ist, ist das sicher nicht mehr in der Form, also so wie es in Krems jetzt in den Schulen, ich meine, das BORG ist jetzt noch die Schule, die da jetzt auf Musik und künstlerische Gestaltung auch noch Wert legt, aber eigentlich ist da jetzt kein Platz mehr dafür, ne? Und das ist sehr schade, also so wie du sagst, ist es gerade in dieser Zeit in der Jugend sehr wichtig, dass das zum Ausdruck kommt. Bist eben dankbar dafür, dass das so passiert ist und deswegen auch dein Werdegang dann. Das war Vorbereitung.
Ja, und es war eine Ermutigung in die Richtung. Bin dann nach dem Studium, wollte eine Fixanstellung, weil ich mir nicht vorstellen konnte, freiberuflich das auszuüben. Ja, das war jenseits meiner Vorstellungen. Und habe dann begonnen, beim ORF zu arbeiten und war dann dort angestellt und habe dort sehr interessante Leute kennengelernt. Es waren auch interessante Projekte. Wir haben damals noch Spielfilme im ORF direkt gedreht. Ich war als Kameraassistent da dabei, manchmal als zweite Kamera. Und ich habe die Möglichkeit aber gehabt oder mir genommen, in den Ferien, im Urlaub, mit meinen Freunden von der Filmakademie eigene Projekte zu machen. Und eines dieser eigenen Projekte war dann so erfolgreich, dass ich einen Kamerapreis dafür gekriegt habe.
Okay.
Und das hat mich dann ermutigt vom ORF, wo ich gesehen habe, dass ich die Dinge, die ich mir vorstelle, nicht verwirklichen kann. Und bin dann vom ORF weggegangen.
Also da hast du dann quasi den Sprung ins kalte Wasser gewagt und bist in die Selbstständigkeit bzw. Freiberufler dann
geworden. Genau, das hat mich dann ermutigt, weil ich gesehen habe, okay, das wird anerkannt, was ich da mache. Und gleichzeitig sind Angebote kommen, wenn ich jetzt nicht mehr beim ORF bin, dass ich engagiert werde für Projekte. Und dann habe ich das sozusagen gewagt und bin sehr froh.
Dass du ausgezeichnet wurdest mit einem Preis, ich glaube, da macht man sich dann eben auch schon den Namen. Da ist man in der Branche quasi dann bekannt und da kommen dann auch Projekte auf einen zu. Also das war schon wichtig, oder? Also dieser Preis.
Für mich war das sehr wichtig.
Ja, wofür hast du den bekommen?
Das war ein Film, der hieß Hymne auf die Stille. Den haben wir in Marokko gedreht. Und das ist ein Dokumentarfilm, also eine Beobachtung eigentlich, dokumentarische Beobachtung zu Texten vom Saint-Exupéry. Also diese Hymne aus der Stille ist aus dem Buch La Citadelle. Und die Basis für diesen Film war eine Sprechplatte vom Oskar Werner. Und der Oskar Werner spricht diese Hymne auf die Stille. Und wir haben das sozusagen, wenn man so will, bebildert in Marokko.
Okay.
Und ist es sehr...
Und der ist
schöner Film geworden.
Vom ORF produziert und im ORF gelaufen?
Genau, ORF produziert, vom ORF gelaufen. Und ich habe die, netterweise, es gab einen, den würde ich als meinen Mentor bezeichnen, den Georg Halbgebauer, der hat gegen die Usancen beim ORF geschaut, dass wir als Junge so eine Chance kriegen. Und hat in meinem Namen an den Generalintendanten einen Brief geschrieben, ob er einverstanden ist, dass ich in meinem Urlaub einen Film drehe. Und so ist es gekommen, dass, ja, so ist das Ganze ins Laufen gegangen. Also, verdanke dem Georg Halbgebauer.
Ja, also nicht nur in den Gymnasien waren die Zeiten damals anders, auch offenbar beim ORF, wo auch noch mehr möglich war und ein bisschen individueller gearbeitet werden konnte.
Ich kenne die Zustände im ORF jetzt nicht so gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass du recht hast.
Du bist ja auch musikalisch sehr versiert. Da kommen wir dann, was du jetzt im Zusammenhang mit Musik machst, noch später darüber zu sprechen. Trotzdem möchte ich jetzt gern, dass du dein erstes Lied ankündigst, weil du hast immer so kleine Geschichten zu deinen Wunschliedern und das möchte ich jetzt gern haben.
Für mich ist bei jedem Film, den ich mache, das Entscheidende, die Filmmusik. Also oft ist es eine lange Suche, bis ich das Richtige gefunden habe. Und wenn ich die gefunden habe, dann ist mir auch irgendwie der Film klar. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil das sozusagen die Emotion des Filmes festlegt.
Das ist auch dann schon, wenn du Regie selber führst, dann, also so gehst du das quasi an, dass du dir vorher die Musik überlegst.
Ja, also zum Beispiel, das kommt ganz was anderes hin, aber ich habe einen Film gemacht über den Andreas Hofer und ich habe so lange nachgedacht, wie klingt der Andreas Hofer? Und ich habe immer so im Ohr gehabt, Alphorn. Und dann habe ich mir gedacht, Alphorn ist die Schweiz, das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann war ich witzigerweise in St. Pölten auf einem Konzert und da hat gespielt Michel Godard. Und Michel Godard ist wahrscheinlich der weltbeste Serpentspieler, das ist dieses Geschwungene, schaut aus wie eine Schlange aus Holz, daher kommt da der Name, hat aber das Mundstück von einer Tuba und man kann es sehr virtuos spielen, aber es hat diesen Holzklang, es hat so einen richtigen, erdigen Holzklang und ich habe das gehört und gewusst, das ist die Filmmusik von Andreas Hofer.
Andreas
Hofer. Ja, und ich habe dann gleich nach dem Konzert mit ihm geredet und er war dann so nett und hat in seinem Studio in Paris diese Teile eingespielt und ohne Gage zu verlangen. Wir haben nur das Studio zahlen müssen und das ist dann in Berlin arrangiert worden und es war einfach traumhaft, diese Musik.
Also die Musik war da und dann hast du gewusst, so kann ich den Film rundherum aufbauen.
In dem Fall war der Film schon da und da habe ich die Musik gesucht. Die Musik, die wir jetzt spielen, das ist ganz, ganz, ganz was anderes. Überhaupt nichts mit Serpent und 16. Jahrhundert zu tun. Ich habe einen Film gemacht über 25 Jahre Osterweiterung für eine österreichische Bank. Und die Bank hat eine große Tradition, ist 200 Jahre alt und beruft sich auch sehr gern darauf. Und jetzt war mir klar, ich brauche Schubert. Und da habe ich den zweiten Satz von Der Tod und das Mädchen, da gibt es eine Stelle drinnen, die so einen vorwärts treibenden Rhythmus hat, einen wahnsinnig schönen. Und dann habe ich gedacht, das brauchen wir als Filmmusik. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann das ja einbauen. Ich suche Musiker Musikerinnen aus diesen Ländern, die damals zu Europa dazugekommen sind, also Osterweiterung, die 25 Jahre alt sind und die sind ja jetzt quasi erwachsen, haben Musik studiert und können das spielen. Und über das Gustav Mahler Jugendorchester bin ich dann zu diesen Musikerinnen gekommen und die haben dann diesen zweiten Satz von Schubert, Das Tod und das Mädchen eingespielt und das haben wir im Film auch original verwendet. Und dann hat es auch der Thomas Katreiner hat dann ein neues Arrangement dazugelegt und über dieses Arrangement drüber hat dann noch Karim Kateb drüber gerappt. Also das klingt total konfus, Schubert und Rap, aber ich finde, es passt unglaublich gut zusammen.
Eine ganz spannende Stilmix eigentlich, kann man sagen. Nicht? Also irgendwas, was so gar nicht zusammengehört, einfach zusammengebracht. Und da bin ich jetzt auch gespannt drauf und das werden wir jetzt spielen. Wie heißt das Lied? Also,
oder Der Tod und das Mädchen.
Der Tod und das Mädchen, eben von Franz Schubert. Als Rap.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Weiter geht's mit dem Sommergespräch und meinem Studiogast Robert Neumüller. Robert, wir haben vorher darüber gesprochen, dass du dich dann nach ein paar Jahren beim ORF selbstständig gemacht hast, freiberuflich dann als Kameramann tätig warst. Wie geht man sowas an? Wie fängt man da an? Also wie kommt man dann zu Aufträgen oder wie beginnt das?
Ja, das Gute ist, dass es eben kein Beginn war, weil an der Filmakademie waren wir sozusagen, wird man zu einer Gruppe auch irgendwie. Und es gab an der Filmakademie den Johannes Fabrik, den Regisseur, der hat Regie studiert und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Und wir haben schon an der Akademie unsere beiden Diplomfilme gemeinsam gemacht. Also er hat jeweils Regie gemacht, ich habe jeweils Kamera gemacht, bei seinem Diplomfilm, bei meinem Diplomfilm. Und dann hat es immer Jahre gedauert, bis wir irgendwie Fuß gefasst haben. Ich habe die Zeit beim ORF verbracht, er hat kleine Projekte gemacht und irgendwann war dann wieder, zum Teil konnten wir dann auch größere Projekte gemeinsam machen. Es gibt auch einen Film, den habe ich unter Max Dürnstein gedreht,
okay,
um den Klauen des ORF zu entkommen. Und das war der Film mit dem Franz Brunner, der Pilgerweg nach Santiago 1991. Also da steht als Kameramann Max Dürnstein, das war auch ich.
Okay, also als Pseudonym.
Als Pseudonym, damit ich in meiner Freizeit sozusagen was machen kann, was ich eigentlich nicht hätte
dürfen
als Angestellter. Ja. Und dann war ich aber frei und dann haben wir begonnen, eben Dokumentarfilme zu drehen. Da gab es diese Reihe Land der Täler und die wurde neu vergeben. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt zu diesem Gespräch kommen, am besten ist, wir bringen einen Vorschlag, weil dann sind wir vor den anderen, weil die überlegen vielleicht erst, was könnte man machen und wir sagen, wir machen die Wachau. Und das war dann auch so und wir haben gleich
das war ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das war ja dann auch vom ORF eine Reihe, oder?
Genau, es war vom ORF eine Reihe, Land der Täler und wir sind zu der Besprechung gegangen und gesagt, wir haben eine Idee, wir machen die Wachau. Und da haben wir natürlich den Vorteil gehabt, ich habe mich ausgekannt und wir haben dann gleich als ersten Film eigentlich in meinem freiberuflichen Dasein einen Film über die Wachau gemacht. Und so ist es dann weitergegangen in dieser Reihe. Wir haben dann gemacht Land der Täler im Weinviertel. Da habe ich dann wieder diesen Kamerapreis gekriegt. Und dann mein Freund Johannes Fabrik, der wollte immer Spielfilm machen. Ja, das war sein Ziel, war Spielfilme. Und dann haben wir ihm zum ersten Mal die Chance gekriegt, auch Spielfilm zu drehen. Und haben dann 96 den ersten 90-Minuten-Film für den ORF gedreht. Das war Bernhardina und Katz. Und dann ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Also dann 97 habe ich schon drei Kinofilme gedreht, also das war dann wirklich
flott. Also das ist dann eine steile Karriere dann eigentlich, kann man so sagen, oder?
Ja, und wir waren dann auch, wir sind dann eben nach Deutschland, weil wir wurden dann auch Deutschland angefragt, wir dann in Deutschland gedreht. Und dann hat es begonnen für mich ein bisschen auseinander zu klaffen, weil erstens waren nicht alle Filme gleich interessant Und ich war immer 3 Monate weg, gleichzeitig wollte ich ja Familie. Und ich habe mich ja mit dem Johannes nicht mehr so gut verstanden. Und ich hab schon auch Filme mit anderen Regisseuren gemacht, aber das ist irgendwie, hat sich auseinanderentwickelt. Dann haben wir uns sozusagen wie in einer Ehe ein bisschen schmerzhaft getrennt und ich habe begonnen, eigene Dokumentarfilme zu drehen und zu versuchen, eigene Dokumentarfilme zu machen.
Also da, wo du dann nicht nur die Kameraführung gemacht hast, sondern auch eben Regie geführt hast.
Genau, wo ich die Geschichte selber erzählt habe und natürlich immer auch noch Kamera gemacht habe für andere Regisseure. Aber das Hauptaugenmerk habe ich gemerkt, also dort geht es weiter, das war ganz klar.
Also du hast für du begannst in der Selbstständigkeit, in der Freiberuflichkeit und hast ja gleich für die Wachau, bist ja ausgezeichnet worden, auch mit, das ist der Kamerapreis für beste Kamera, der heißt Goldener Kader. Magst du erklären, woher der Name kommt?
Ja, also Kader ist wir haben das alles auf Film gedreht und dieses Einzelbild, ja, also heute sagt man Stills dazu, also dieses Einzelbild, das heißt Kader und auch die, wie man jetzt ein Bild, das hieß damals Kadrierung und wie man ein Bild komponiert, wie das eben, wo ist was und wie schaut das aus und der goldene Schnitt und keine Ahnung, so dass es halt schön ist. Das nennt man Kadrierung und deswegen hieß der Kamerapreis ein bisschen unsexy, Goldener Kader.
Gibt es den heute noch oder heißt der heute sexier?
Den gibt es leider nicht mehr, wurde dann einmal wieder auf. Das war dann so wie ein österreichischer Fernsehpreis, yeah. Also auch für andere Sparten. Und dann hat er sich irgendwann wieder aufgelöst. Und
aber für dich war es damals natürlich ein guter Start, weil durch das, wenn man einmal Preise gewinnt, man ja auch bekannt wird.
Für mich war es was essentiell notwendig, ja. Weil ich habe das für mich gebraucht als Bestätigung, dass ich in der Lage bin, dass ich das kann.
Zu den Dokumentarfilmen beziehungsweise sehr bekannt bist du ja auch geworden mit deinen Porträts, also Porträts von bekannten Persönlichkeiten, die auch im ORF gelaufen sind. Also ich habe mir da jetzt nur rausgeschrieben, den David Steindl-Rast, den, was ist er für ein Mönch?
Benediktinermönch.
Die Toni Spira, die Elisabeth T. Spira, da hast du ein Porträt ja auch von ihr gemacht, hast aber früher auch beim ORF für die Liebesgeschichten und Heiratssachen die Kameraführung gemacht, oder?
Ja, also wenn wir es chronologisch angehen, also die ersten Porträts das erste Porträt war der Kreissing und dann der Karl Brandl, der Bildhauer, der Friedrich Zerher, der Axel Korti, also das waren die großen Porträts, die ich am Anfang gemacht habe, danach den Joe Zawinul, aber zum Beispiel der Korti war eine Koproduktion zwischen ORF, ZDF und Arte, also das waren nicht reine ORF-Produktionen. Ich finde, Porträts ist eine wirkliche Leidenschaft von mir. Also
ja, das ist ja auch, du bist ja vielfach gelobt worden, auch für diese einfühlsamen Porträts, also wo du hinter diesen bekannten Menschen schauen kannst. War das immer schon vorher ein Wunsch von dir oder hast du das auf einmal entdeckt, dass das ein Talent von dir ist?
Naja, das ist, es hat mich immer schon interessiert und große Künstler haben einfach faszinieren. Ja, das, und zwar auch, oft finde ich schon auch als Persönlichkeit und nicht nur übers Werk. Und dann war es eben so, ich muss das einfach genau erzählen, sonst versteht man es nicht, nach einer persönlichen Krise habe ich begonnen, Psychotherapie zu machen, also nach einer privaten Krise, systemische Familientherapie mit Aufstellungen. Und das habe ich über mehrere Jahre immer wieder gemacht und da habe ich sozusagen gelernt, was schicksalswichtig ist bei Menschen. Ja, was sind Punkte, die zentral in ihrem Leben, in ihrer Biografie entscheidend sind. Und das habe ich sozusagen nebenbei an den anderen Fällen mitgelernt. Und das war für mich eine unfassbar wichtige Schule, weil ich dadurch einen anderen Werkzeugkoffer gekriegt habe, um an Porträts heranzugehen.
Das heißt, du siehst das in Menschen, ohne dass du sie dann großartig ausfragen musst, oder wie kann man sich das vorstellen? Also, oder hast du das Talent, dass du das auch herausholst, weil es ist ja jetzt nicht jeder so offen und gerade heraus und zeigt sich jetzt wirklich nackt sozusagen und ohne Verstellung. Und du kannst dahinter schauen und kannst das herausarbeiten? Oder?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, wie wenn ich da was zeigen würde, was der vielleicht gar nicht will oder so.
Nein, so meine ich das nicht, aber was der vielleicht auch gar nicht weiß.
Ja.
So meine ich das eher.
Also ich glaube schon, dass es eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, also ein Beispiel. Zum Beispiel der Friedrich Zerha als Komponist, man würde den Friedrich Zerha, wenn man nur die Musik hört, dann sagen alle, das ist aber schon sehr schwierig. Und. Aber wenn du weißt, wie sein Leben war, ja, wie er als weiß nicht, Siebenjähriger mit seinem Vater durch die Straßen in Wien gegangen ist, 34, und der hat gesagt, schau, das tun Menschen an. Ja, und da sind die Leichen rumgelegen. Und dann war er im Krieg und musste dort einrücken und ist dann nach all dem, was er dort erlebt hat, zu Fuß nach Hause, wie so viele, und ist aber dann in den Bergen geblieben, in Tirol, war ein Jahr lang auf einer Berghütte und ist dort nur geklettert, hat auf diese Hütte aufgepasst und war einfach, ist sozusagen, hat sich dort resettet als Mensch und hat dort die ganze Zeit diese Klänge, die er im Ohr gehabt hat, die natürlich mit dem Erlebten zu tun gehabt hat, hat er alles im Kopf gehabt. Und dann ist er runter und hat die Spiegel geschrieben. Und dann hat er die Spiegel, das ist sein wichtigstes Orchesterwerk, in die Lade gelegt, weil es klar war, das wird nie jemand aufführen.
Mit dem und dann hat's wieder, man kann.
Und dann hat es wieder 10 Jahre dauert oder 15 Jahre, bis zum ersten Mal Orchester gekommen ist, bis es überhaupt ausgeschrieben hat und dann Orchester gekommen ist. Und jetzt ist es ein Standardwerk der klassischen Moderne. Und wenn ich diese Geschichte weiß, ja, um dieses existenzielle Ringen von diesem jungen Menschen und ich höre diese Klänge, dann kann ich nicht mehr sagen, das klingt aber komisch, sondern denke mal, Wahnsinn, das hat der erlebt. Also, und diese Zugänge, das fällt mir dann leichter, diese Zugänge zu finden und diese Schlüsselgeschichten zu finden.
Ja, also das, aber du bist ja bekannt geworden damit. Was war dein erstes Porträt? Wer war das?
Heinz Kreising, ein Maler. Den habe ich gekannt und der wollte, glaube ich, irgendwie einen Film haben. Und dann habe ich gesagt, okay. Und zum Beispiel mit dem Heinz Kreising, der ist aufgewachsen an der Grenze zwischen, also Österreicher, die dort gelebt haben, sein Vater hat eine Fabrik geleitet, so an der Grenze zwischen Ungarn und Slowakei. Und er war dort 60 Jahre nicht dort. Und dann habe ich gesagt, fahren wir hin. Und dann sind wir dort hingefahren und dann haben wir das Haus gesucht. Und dann waren wir in dem Haus drinnen, wo er gelebt hat. Und natürlich wohnen da ganz andere Leute und hat ja niemand erinnert. Also. Und er steht auf seiner Freitreppe dort bei diesem Wohnhaus. Und es kommt eine alte Frau ums Eck und sagt, ja Hansi, du hast dich überhaupt nicht verändert, nach 60 Jahren. Das ist, und wir haben das gedreht, das war drauf.
Also das heißt, im Film einbauen können.
Und es sind einfach unglaubliche Momente. Und er war eben seither nicht mehr dort. Ich war mit dem Zerha, bin ich auch auf diese Berghütte, der war auch, weiß nicht, 50 Jahre nicht mehr dort.
Das ist dann schon dein Zugang zu diesen Porträts, dass du sehr viel Zeit auch mit den Menschen verbringst. Also es ist nicht so, dass ihr euch da trefft, du spulst die Vita runter, sondern du verbringst da schon sehr viel Zeit auch mit den Menschen selbst.
Ja, wir gehen da hinein in diese Geschichte. Und das macht natürlich dann schon auch was aus.
Na, da entsteht ja eine Beziehung dann auch.
Und auch wenn der Zerha hat, das ist, beginnt der Film, da hat er Tagebucheintragungen, wie er dort auf dieser Berghütte ist. Und er war eben zum ersten Mal wieder dort. Ich habe das organisiert, dass wir raufgebracht werden und so. Und dann haben wir aufgebaut für ein Interview und waren diese Dohlen, die dort sind, und eine Dohle fliegt weg. Und wir haben noch gar nicht gedreht, aber es ist schon gelaufen, aber wir haben noch nicht begonnen. Und er schaut dieser Dohle nach und sagt, so möchte ich auch fliegen können. Und das war dann der Titel vom Film.
Ah, das, okay, also das klingt auch, also ich finde das sehr spannend, dass das so auch, dass du das alles auch ein bisschen spontan auch einbauen kannst, also dass nicht von vornherein so ein fixes Konzept feststeht. Und ich denke mir, das macht diese Porträts auch so besonders. Das merkt man auch als Zuschauer.
Und ja, hoffentlich.
Welchen ich noch erwähnen möchte, ist ja der Joe Zawinul. Den hast du ja auch porträtiert. Warst du da nicht bei dem in der USA?
Wir waren bei ihm in Malibu. Ja. Der hat dort ein Haus gehabt und ein Studio großes. Und wenn ich ganz am Anfang erzählt habe, ich Musiker fotografiert, ich habe ihm damals, hat er gespielt mit Weather Report. Und dann habe ich Fotos gemacht, damals, wie ich in die Schule gegangen bin, mit, weiß nicht, 16, 17. Und wie es dann darum ging, einen Film über ihn zu machen, habe ich diese Fotos mitgebracht und das hat sein Ja erleichtert. Das ist eine Zustimmung, dass wir das machen können. Die Idee war von einem Produzenten, der eine Reihe gemacht hat über zeitgenössische Komponisten. Und da war das erste eben der CH. Meine Kollegin hat gemacht, was über die Olga Neuwirth und ich dann den Joe Zawinul. Was wir damals alle nicht wussten, war, dass er ein halbes Jahr später dann schon tot war. Und das hat aber, also schon unser erstes Interview in Malibu, seine Frau war todkrank und er ist aus dem Krankenhaus gekommen und er hat dann gesagt, komm zu, und wir drehen gleich. Und wir sind also, waren ziemlich müde noch vom Flug und er hat gesagt, nein, ihr kommt gleich her und wir drehen gleich. Und wir sind hin und er hat, das waren die besten Teile des Interviews. Ja. Also er, da hat er ihm so Sachen gesagt, wie auf seinem Grabstein wird er mal nicht stehen, geboren und gestorben, sondern es wird stehen, geboren in Erdzeit und gestorben in geboren in Erdzeit und geboren in Ewigkeitszeit. Und deswegen heißt der Film auch Erdzeit, weil es eben um diesen Zeitraum geht, wo er gewirkt hat. Und ja, das war eine sehr, sehr aufregende Reise und ein sehr, sehr, sehr berührender Film, weil es geht um alles eigentlich, ums Leben an sich, um die Liebe zu seiner Frau, um die Liebe zur Musik und um den Tod.
Das ist ja auch ein sehr vielschichtiger Mensch und auch hochtalentiert in verschiedensten Bereichen.
Ja, unglaublich. Also er hat ja wirklich mit allen Großen, und war auf der Bühne und eben mit Wayne Shorter mit dem Miles Davis, wenn man die Ausschnitte sieht, wo er mit dem Miles Davis spielt, wie konzentriert alle sind, also der Wayne Shorter und er und der Miles Davis und also das sind wirklich Gänsehautmomente und die großen Erfolge mit Weather Report, mit dem Bassisten, mit dem Jaco Pastorius und so, also das waren unglaublich tolle Dinge und wir waren dann auch im Studio, er hat dann, der Christian Järvi hat einige Musikstücke von ihm mit klassischem Orchester instrumentiert und der Joe Zawinul hat dazu die Keyboard-Teile eingespielt und war auch bei den Gesangsaufnahmen dabei. Und da war ich dann auch bei den Gesangsaufnahmen dabei und es ist vielleicht das Stück, das wir uns anhören können, Bimol Ja. Und das war wenige Monate vor seinem Tod und das war ganz, ganz aufregend, weil man gemerkt hat, mit welcher unglaublichen Intensität er arbeitet. Also da ging es darum, um einen Ton und dann wollte er die Sängerin verdoppeln und verdoppeln, verdoppeln und das ist, und dann, und keiner konnte sich das vorstellen und dann spielen sie das ein und dann ist das ein Chor. Und das sind so Momente gewesen, die sind auch im Film drinnen, aber die sind auch als für mich halt so große Momente,
sehr wo berührend. Man sehr
glücklich ist, dass man dabei ist. Und da gab es eben diese Aufführung dann von in Wien, wo die Keyboard-Teile von ihm schon fertig waren und dann war das Konzert im Konzerthaus, das wir eigentlich drehen wollten. Und dann haben sie die Keyboards hingestellt und haben die Keyboard-Teile eingespielt zur Musik. Und also das war noch einmal so eine unglaubliche Geschichte. Und davor noch, ich muss noch was erzählen, der Joe Zawinul und der Wayne Shorter haben eben Weather Report gegründet gehabt und das war ein Welterfolg. Und dann haben sie sich getrennt, sind verschiedene Wege gegangen und haben nie wieder miteinander gespielt. Und nachdem die Frau von Joe Zawinul in diesem Sommer gestorben ist er sehr verzweifelt war, hat er in Veszprém in Ungarn auf einem Konzert gespielt. Und auf diesem Festival war auch der Wayne Shorter zu Gast und der Wayne Shorter ist dann überraschend auf die Bühne, für den Joe Zawinul überraschend. Und dann haben die gespielt miteinander. Und sie haben eine Komposition, die große Komposition, die der Joe Zawinul für den Miles Davis gespielt hat, in A Silent Way, haben sie dann gespielt und improvisiert. Und dieser Dialog, das war ein Dialog von zwei Menschen. Einer, der verzweifelt ist und am Ende, und der andere, der seiner großen Altersweisheit mit ihm redet. Und das war einfach unglaublich,
das zu hören. Und das nach so langer Zeit, nachdem sie überhaupt gar nichts miteinander zu tun hatten, auch musikalisch eben nicht.
Ja, aber da sieht man, dass Freundschaft einen tieferen Kern hat.
Der eigentlich auch nicht vorbei ist, wenn man sich nicht sieht. Ne?
Genau.
Aber du hast uns mitgebracht.
Bimol Ja.
Das Bimol Ja, das ist Christian das Stück Järvi. Aus dem Film, aus dem Porträt. Dann hören wir uns das an.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch und mit meinem Gast Robert Neumüller. Robert, jetzt möchte ich gerne noch eingehen. Du hast ja auch einige Kinofilme gemacht.
Ja, also ich finde, der interessanteste war Susie Washington von Florian Flicker. Den Florian Flicker habe ich vorher schon sehr bewundert, bevor er mich dann gefragt hat, ob ich Kamera machen möchte. Ich fand seine Filme irrsinnig interessant. Und es war dann auch ein spannender Dreh. Wir haben da in der Nähe von Mariazell haben wir diese Bergszenen gedreht. Und also das waren spannende Dreharbeiten. Die Birgit Doll hat die Hauptrolle gespielt und der Film war eigentlich sehr, obwohl das eben so ein typischer Arthouse-Kinofilm war, dann sehr erfolgreich.
Und er ist auch sehr bekannt, also den Film kannte ich auch oder kenne ich auch und der hat ja auch einen Preis gewonnen.
Ja, der war Eröffnungsfilm bei der Diagonale damals und hat auch den Diagonale-Preis gekriegt und war auch die Birgit Doll, die Hauptrolle, man muss auch sagen, die war wirklich unglaublich toll in dieser Rolle. Also das ist eine Georgierin, die nach der Auflösung des Ostblocks versucht, nach Amerika zu kommen und in Wien am Flughafen hängen bleibt, weil sie kein Visum hat. Und dann gelingt ihr aus dem Transitraum die Flucht und dann kommt sie quasi als Touristin in ein seltsames Tourismus, also als Migrantin in ein seltsames Tourismus Österreich und diese Mischung, sie gibt sich als Amerikanerin aus und diese Mischung aus Fremdenfeindlichkeit und devoter Haltung gegenüber des Touristen, ja, ist da dem Florian unglaublich gut gelungen und sie hat das sehr, sehr glaubhaft gespielt.
Er hat
und
ja sie, auch einen Preis gewonnen.
Ja, ja, sie hat den Darstellerpreis gekriegt beim Filmfestival in Fort Lauderdale und den besten, also sie war die beste Darstellerin und der beste Darsteller war Das Leben ist schön von dem italienischen Regisseur, fällt mir jetzt der Name nicht ein, der dann auch den Oscar gewonnen hat.
Ja, genau. Ja, jetzt sind wir beide. Ich glaube, nachher fällt uns gleich wieder ein. Ja. Benigni?
Roberto Benigni. Ja. Also der hat den Preis gekriegt für den besten Darsteller und sie für die beste Darstellerin damals. Und das war schon ein großer Erfolg auch. Berechtigt auch.
Der Romy ausgezeichnete Film, das war...
Ja, das ist jetzt ein großer Sprung. Das ist jetzt ein Projekt, das ich gemeinsam mit dem Philipp Blom gemacht habe. Der Philipp Blom hat einen Bestseller geschrieben über die Zeit von 1900 bis 1914. Und ein befreundeter Produzent hat die Idee gehabt, der Kurt Stocker, uns zusammenzubringen, um diesen Film über dieses Buch zu machen. Und es ist dann ein Dreiteiler entstanden über die Zeit von 1900 bis 1914 in Europa. Sehr schwieriges Projekt, weil wir haben wirklich sehr wenig Drehzeit gehabt und viele Länder bereist und viele interessante Interviewpartner. Und haben es aber geschafft und war dann eben das große Glück, dass wir dafür die Romy gekriegt haben als besten Fernsehdokumentarfilm und in Folge dann eigentlich...
Den Film, glaube ich, hast du jetzt noch nicht erwähnt, wie er heißt.
Der taumelnde Kontinent. Es hieß so wie das Buch von Philipp, Der taumelnde Kontinent. Und der Philipp war auch als Co-Autor und hat das auch präsentiert. Also der war als Moderator im Bild und hat zum Teil auch die Interviews geführt. Und es war dann auch der Film mit ausschlaggebend, warum ich danach das Jahr drauf den Axel Corti-Preis gekriegt habe, über den ich mich besonders gefreut habe.
Den hast du ja eigentlich fürs Gesamtwerk dann schon bekommen.
Ja, ne? Aber es waren eben in der Begründung waren zwei Projekte sozusagen stellvertretend angegeben. Und das eine war Der taumelnde Kontinent und das andere der Film über die Philharmoniker zwischen 38 und 45.
Auch eines deiner Lieblingsprojekte, oder?
Viele Lieblingsprojekte.
Ja, ich wollte ja eigentlich die Frage stellen, na und was, weißt du, die typische, was hat da am besten gefallen, ja? Oder wozu hast du den meisten Zugang? Aber ich traue mir das ja gar nicht, weil die Auswahl ist ja so riesig und...
Doch, also es gibt einen, für mich einen eindeutigen Lieblingsfilm, das ist der Chuzawi Null.
Schon?
Ja. Ja, also das ist, das also ich muss gestehen, ich kann den mir nicht anschauen, ohne dass mir nicht die Tränen kommen. Beim eigenen Film ist es lächerlich, aber es ist so berührend. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben beim
Axel Corti-Preis.
Richtig. Und 38 bis 45. 38 bis 45 war ein Projekt, das eigentlich von den Philharmonikern selber gekommen ist. Die waren in Erklärungsnot.
Aufarbeitungswillig.
Ja. Unter Druck. Also es war so, dass die eben dann bei jeder Amerika-Tournee gefragt wurden, na, wie ist das jetzt eigentlich, sind sie ein Nazi-Orchester? Ja. Das Neujahrskonzert wurde während der Nazi-Zeit gegründet. Was ist ihre? Und sie dachten, sie hätten das, also der Helsberg, der Clemens Helsberg, der damals Vorstand war, hat gedacht, er hat das ohnehin alles aufgearbeitet, aber es hat nicht gereicht. Es gab eine neue Generation von interessanten Historikern. Fritz Trümpi aus der Schweiz hat ein Buch geschrieben über die Berliner und Wiener Philharmoniker, und da sind die Wiener Philharmoniker sehr schlecht ausgestellt. Und es gab wütende Diskussionen, ich kann mich erinnern, Trümpi gegen Helsberg, das war richtige Brutalität. Und es war klar, sie müssen was machen.
Das ist auch schon an die Öffentlichkeit, ja. Dann die Medien haben das auch aufgegriffen, und ja. Das ist natürlich sehr schädlich
fürs Image. Der Druck war groß, ne? Ja. Und dann haben sie eben gesagt, dann sind sie aber, das muss man dann auch ihnen sehr zugute halten, offensiv an die Sache herangegangen, haben nicht nur den Dr. Rathkolb geholt als Historiker, sondern auch alle kritischen Historiker dazu, um das aufzuarbeiten. Und es ist dann die Idee gekommen, dass man das auch filmisch irgendwie begleitet, und das konnte dann ich machen. Und es war die Bereitschaft einem da, zu sagen, okay, das, wir haben nicht nur Brahms und Mahler Erstaufführungen gehabt, sondern wir, wenn wir schon von wir reden, dann waren wir auch Orchester in der Nazizeit. Und wir haben nichts dagegen getan, dass unsere jüdischen Mitmusiker entlassen wurden, vernichtet wurden, ja, und wir müssen zu dieser Zeit uns bekennen. Und ich habe das dann, weil ich sehr beeindruckt war von dieser Haltung, meinem Schulfreund Robert Streibl erzählt,
ja,
auch ein
der
Kremser.
Der war ja eh schon einmal bei mir zu Gast auch, ja.
Und der hat gesagt, ich glaube, dass den Philharmonikern erst, wenn sie die Instrumente weglegen und für die Vertriebenen aufstehen und rausgehen, habe ich gesagt, das mache ich. Und habe das dann den Philharmonikern vorgeschlagen, und nach einigen Diskussionen und der überwiegenden Mehrheit, die dafür war, haben wir das dann realisiert, und auch der dagegen war, war dann davon sehr angetan, und das hat dann die nötige Emotion, also nicht nur, es ist ja auch wichtig, dass man nicht nur sie in Worten zu etwas bekennt,
sondern auch
man
visuell.
Muss es auch sehen, ja? Man muss das sozusagen als Handlung, einer Handlung beiwohnen, und das hat einen großen Symbolwert gehabt, und der Welser Möster, das damals dirigiert hat, hat vorgeschlagen, ein zeitgenössisches Werk zu nehmen, fand ich das eine irrsinnig gute Idee. Na, und dann stehen die auf, und dann legt der Geiger halt seine Geige hin, und das heißt Arnold Rosé.
Ja, das ist auch sehr, sehr bekannt geworden.
Und das Szene, ist das, ja. Und das muss sagen, also dieses Gesamtpaket, das die Philharmoniker damals angegangen sind, hat die Sache beendet. Man kann es so sagen. Ja. Also sie sind aus dieser Diskussion herausgekommen, sie haben sich klar dazu bekannt, und finde, dass das dann, also auch wenn es jetzt unter Druck war, aber dass das vorbildlich abgewickelt worden ist.
Also,
so will das sein.
Weil du ihn Robert Streibl erwähnt hast, ganz anders als mit seinem Buch. Also er hat mir ja das dann, wie er hier war, ja auch erzählt, wie das mit der Winzergenossenschaft Krems da abgelaufen ist, mit seinem Buch Wein des Vergessens. Also das ist dann schon ein anderer Umgang gewesen, und ich denke mal, heute ist das aber, glaube ich, schon überall angekommen, oder? Also der Umgang damit.
Hoffentlich. Also ich kann mich erinnern, damals wie der Robert Streibl, diese Geschichte mit der Winzergenossenschaft war, gab es in der Neuen eine Umfrage, also so eine Leserumfrage, ob man diese Sachen aufarbeiten soll oder ob man diese alten Geschichten ruhen lassen soll. Und eine überwiegende Mehrheit war dafür, dass man das angehen muss und nicht einfach unter den Teppich. Und das hat mich sehr beeindruckt, und da hat man gesehen, da hat sich schon was getan.
Ja, und der Versuch von der Winzergenossenschaft war relativ kurz, er war zwar heftig, aber kurz, und die haben dann ja auch sofort mitgekriegt, beziehungsweise das hat ja sogar der Robert gesagt, er hat ihnen ja gesagt, ja, ihr könnt das ja gern probieren, die wollten ja juristisch vorgehen gegen ihn oder gegen sein Buch, und ihr könnt das ja probieren, aber das fällt auf euch zurück.
Ja. Wir reden jetzt natürlich die ganze Zeit über Projekte, die was geworden sind, aber zu meinem Beruf gehört auch, dass viele Projekte nichts werden.
Das Scheitern.
Ja.
Und aber die werden ja nicht unbedingt nur deswegen was, weil du jetzt unbedingt scheiterst, sondern weil es vielleicht auch weil das dann vielleicht doch keine gute Idee war oder weil es keine.
Ja, weil es niemand haben will, ganz einfach. Ja. Und zum Beispiel wollte ich natürlich auch was machen über diese Geschichte.
Ja.
Und also ausgehend von dieser Winzergenossenschaft Krems, wollte ich einen Film machen über Wein im Nationalsozialismus mit dem prickelnden Titel Es gärt. Und es gab aber kein Interesse vom ORF. Aber ich habe jetzt mit dem Produzenten geredet letzte Woche, und er sagt, ja, der ist jetzt in Pension, der das abgelehnt hat, wir probieren es nochmal.
Okay.
Vielleicht wird es was.
Also, aber du hast das noch in der Schublade.
Naja, so vieles.
Vielleicht dürfen wir das ja noch einmal sehen, oder? Ich möchte jetzt gern in die Gegenwart kommen, weil du hast ja noch lange nicht aufgehört, Dinge zu machen. Was ist so dein momentan aktuellstes Projekt? Also was es ist, weiß ich ja. Also, und zwar ist das Johann Strauss Museum. Die Eröffnung war erst vor ein paar Tagen in Wien. Das nennt sich New Dimensions, anlässlich zum 200. Geburtsjahr nächstes Jahr, also 2025 von Johann Strauss. Unter New Dimensions kann man sich eigentlich jetzt einmal nichts vorstellen, deswegen hätte ich gern, dass du das erklärst, was das Besondere an diesem neuen Museum ist.
Das finde ich sehr, sehr gut, dass man sich nichts darunter vorstellen kann. Das heißt, man muss hingehen und sich das anschauen.
Und, was kriegt man zu sehen?
Ich muss aber kurz zurückgreifen, warum ich da überhaupt involviert bin. Ich habe nicht nur den Film mit den Philharmonikern gemacht über 38 bis 45, sondern viele Filme mit den Philharmonikern über Dirigenten, Neujahrskonzert, 75 Jahre Neujahrskonzert, Maris Janssens als Dirigent, war mit ihm eben auch in Pawlowsk, haben wahnsinnig viel über den Johann Strauss dort in Russland und. Und ein befreundeter Produzent, der mich auch mit dem Philipp Blom zusammengebracht hat, der hat mich gefragt, du, Wien hat kein Strauss-Museum, wir müssen ein Strauss-Museum machen, würde das nicht interessieren? Weißt du, so wie wenn man durch einen Dokumentarfilm geht, soll das ausschauen. Und ja, und so haben wir begonnen und dann sind mehrere Partner dazugekommen und es ist größer geworden und dann haben wir Gesellschaft gegründet und jetzt ist dieses Museum wirklich eröffnet worden. Es ist im ehemaligen Verkehrsbüro gegenüber von der Sezession.
Also dazwischen Naschmarkt und...
Wie der Bürgermeister bei der Eröffnung gesagt hat, ein idealer Platz zwischen Oper und Theater an der Wien. Und es ist ein ganz neues, und zwar neu, bezieht sich jetzt auf die Technik, neu umgesetztes Museumskonzept. Inhaltlich ist es, das war uns, vor allem den Dr. Madatan als Historiker und auch dem Kurt Stocker und mir besonders wichtig, dass es inhaltlich auch wirklich die Geschichte vom Strauß mit allen bekannten und unbekannten Dingen, mit allen Verwerfungen, mit all seinen psychischen Problemen, mit all seiner Genialität, dass es dieses Leben Strauß wirklich abbildet. Das war sozusagen unsere Prämisse und dazu haben wir gefunden einen sehr guten Architekten, den Christian Sturminger und die Mediaapparat. Und die Mediaapparat, das ist eine Firma von jungen, kreativen Menschen, die da ein Umsetzungskonzept gemacht haben, das wirklich atemberaubend ist. Man geht durch die Ausstellung mit Kopfhörern. Die Kopfhörer sind getrackt. Bei jeder Station, wo man ist, hört man genau, was, also den Text dazu, das in der Sprache, in der man es hören möchte. Es gibt eine Komponiermaschine und es gibt vor allem diesen großen Raum am Ende, wo dann in so einem Film, der an drei Wände und den Boden projiziert wird.
Eine Komponiermaschine?
Es gibt eine Komponiermaschine. Jeder kann seinen persönlichen Walzer komponieren.
Das ja, ist sehr lustig. Wie geht das? Also
man wählt die Tonart, man wählt aus Melodien eine Melodie aus, man wählt die Tonart fürs zweite Thema, man sucht fürs zweite Thema eine Melodie aus, okay, und man setzt das zusammen und hat dann seinen privaten...
Und das kann man sich dann auch mitnehmen?
Das kann man sich mitnehmen. Also nicht nur akustisch, sondern auch ausgedruckt, okay, in einem Klavierauszug, man könnte es auch dann zu Hause nachspielen.
Also ein sehr interaktives Museum.
Es ist interaktiv und es ist... ja, man sagt jetzt, das ist modern, es ist immersiv, aber es heißt einfach, man ist eingebettet in eine ständige, sensationelle Umgebung.
Ja. Also Bilder, Töne.
Animationen, Töne, Orchester. Wenn man, der Geschäftsführer, der Peter Hossek, ist auch Geschäftsführer vom Schönbrunn Orchester. Wir haben diese ganzen Strauß-Stücke mit dem sozusagen eigenen Orchester eingespielt. Und es sollte wirklich das Phänomen Johann Strauss wirklich abbilden.
Und die Eröffnung, wie gesagt, vor ein paar Tagen ist gut gegangen. Das ist ja sowas quasi wie eine Premiere, da viel Technik hinter diesem Museum steckt. Ist ja das so eine Premiere, wo man schon hinzittert, oder? Also ob jetzt alles so funktioniert. Ich meine, natürlich probiert man es vorher aus, aber...
Also für mich war das absolutes Neuland. Und ich weiß nur, vor einem Monat ungefähr habe ich den Andreas Göltl, weil wir waren ja immer wieder dort und so, und habe gesagt, sag, und wie machst du das jetzt mit dem Rechnen der ganzen Animationen? Sagt er, nee, wir haben nur 700 Rechentage. Und das war halt aufgeteilt, ich weiß nicht auf wie viele Rechner und irgendwo ausgelagert in irgendwelchen Rechenfarmen. Und es ist ja halt alles ausgegangen. Und das funktioniert wirklich in einer technischen Brillanz, weil das sind ja viele Beamer, die ineinander greifen müssen. Und das ist alles wirklich perfekt.
Und dieses Museum bleibt aber, das ist eine Dauerausstellung, das ist jetzt nicht nur ein Event einmal gewesen und auch nicht nur zum Straußjahr jetzt nächstes Jahr, sondern das bleibt dann.
Das bleibt, das soll bleiben, solange es ein Interesse dafür gibt. Dadurch, dass es ja über sehr, also das ist technisch so, wir können das zum Beispiel auch in einer anderen Stadt zeigen, dieses Museum.
Ja, man muss also das kann man mitnehmen.
Dementsprechend, ja, wenn man die Räume dementsprechend bereitstellt, könnte man das auch woanders zeigen. Aber jetzt ist einmal der Plan, dass das einmal so lang wie möglich in Wien läuft. Und ich kann nur jedem sagen, sowas haben Sie noch nicht gesehen.
Ist auch, kann man auch Kinder oder
absolut, das wäre das Schönste.
Ne? Ja.
Da war noch gar nicht eröffnet und es wurden nur die Projektionen ausprobiert und es kommt ein Vater mit seinem Sohn rein, weil der dort zufällig war und der Bub musste aufs Klo und dann sind sie reinkommen und dann ist er bei uns aufs Klo gegangen und dann schaut er in diesen Raum und sieht, was da los ist und der sagt nur, cool.
Also das ist, ich sage es jetzt noch einmal für alle, die sich interessieren, findet man ja dann im Netz, das Johann Strauss Museum New Dimensions unter dem Titel
ja.
Kann man es
finden. Und es ist im ehemaligen Verkehrsbüro, also gegenüber von der Sezession, diesem sehr schönen Gebäude und es ist eine Empfehlung.
Was hast du sonst noch vor?
Ja, also jetzt im Moment schneide ich gerade zwei Filme, einen für Weihnachten, der wird am 24. gezeigt über den Michael Max, der ist der Leiter des Instituts Anima in Rom, das wird sozusagen mein Weihnachtsfilm.
Da warst du ja auch im Vatikan, oder?
Ja, das war da ist hauptsächlich Santa Maria Maggiore, das ist die Weihnachtskirche in Rom, weil dort die ersten Krippenfiguren, die es überhaupt gab, sind dort zu sehen. Ich habe das auch nicht gewusst. Das ist die Krippe, so wie wir das kennen mit Krippenfiguren, hat zum ersten Mal vor 800 Jahren der Franz von Assisi inszeniert.
Okay.
Der hat zu Weihnachten, der wollte für die Bevölkerung das Erlebnis Weihnachten darstellen. Und dann haben sie das mit Menschen und mit den Tieren, haben einfach dieses Lukas-Evangelium, diesen Teil mit der Christi Geburt, einfach in diesem Dorf nachgestellt.
Also das war die Geschichte der Krippe.
Das ist die Geschichte der Krippe, der Beginn der Krippe. Und dann gab es eben die ersten Figuren und die stehen in Santa Maria Maggiore in Rom.
Und da warst du mit diesem Max.
Ja. Michael Max.
Michael ja, genau. Max.
Ja. Und der wird, der leitet das Institut Anima in Rom und das wird am 24. gesendet.
Im ORF.
In ORF 2, in der Sendung, ich weiß gar nicht, ob es zu Weihnachten auch Feierabend heißt. Aber
der Film heißt auf jeden Fall Rom.
Der Film wird heißen,
oder? Ja.
Da habe ich noch gar keinen Titel, glaube
ich. Ja, ist ja noch Zeit, ein bisschen.
Ja, und das Zweite, woran ich gerade schneide, ist ein Porträt über den, es verschneidet sich ein bisschen, über den Kardinal Schönborn. Das wird am 14. Jänner gezeigt in Kreuz und Quer. Also das ist 22.30 Uhr, gibt es auch noch keinen Titel.
Also das sind jetzt deine laufenden Projekte.
Das ist das laufende Projekt und dann nächstes Jahr werden wir dann mache Reenactments für, also drehe als Kameramann einen Film, der hier spielt, nämlich ein Film über den Weinskandal 1984. Und da drehen wir kleine Glykol-Skandal. Okay. Und da drehen wir kleine Spielszenen in Gedersdorf, witzigerweise.
Also das ist ein geplanter Film dann jetzt auch. Von,
ja.
Ist das so, ist das einfach, da jetzt Menschen zu finden, die darüber sprechen wollen? Das kann ich mir.
Ja, also da bin ich als Kameramann dabei und das ist, ist glaube ich nicht so einfach, da Leute zu finden, die wir haben schon gedreht, ein Interview mit dem Herrn Cheater in Apethlon, der selber zu zwei Jahren verurteilt worden ist und der über diese Zeit berichtet. Ja. Also es gibt schon Leute, die vor der Kamera dann diese Zeit thematisieren und ja, für mich ist es spannend, weil ich bin bin Zeitzeuge. Ja.
Ja, eben, also und vor allem auch Ortszeuge. Ne? Also ja. Wir waren ja alle, also das können sich ja viele ja. noch daran erinnern, ist aber wirklich eigentlich jetzt schon völlig in Vergessenheit geraten.
Ja.
Ist, also wird gar nicht so beliebt sein, dass man das wieder hervorholt, nicht mehr einmal an.
Ja, aber das ist eben typisch, es ist ein Projekt von Arte und ARD und ORF, aber federführend sind die deutschen Sender und es ist auch ein deutscher Regisseur und die machen diese Geschichte, weil die Geschichte, also prickelnd ist sie schon.
Naja, auf jeden Fall.
Von außen und im Nachhinein ja. betrachtet. Für ja. die Opfer damals sicher nicht lustig, aber so aus der Distanz, es ist schon witzig, ja. dass sowas wieder zurückkommt. Dann mache ich noch Kamera bei einem Universum in der Toskana im nächsten Jahr. Ja, mal sehen.
Also es geht da die Arbeit nicht aus und du hast doch noch lange nicht vor, die Kamera zur Seite zu legen.
Nein, also solange mich jemand holt, also ich kann mein Leben danach nur im Moment schwer vorstellen. Damit meine ich das Berufsleben.
Ich danke dir jedenfalls, lieber Robert, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier besuchen warst. Damit verabschiede ich mich auch für heute von allen Hörern. Bis zum nächsten Sommergespräch. Ich wünsche noch viel Spaß mit Robert Neumüllers dritten Lieblingslied. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dran.
Ja, also passend zum Strauß-Museum habe ich ein Stück von Johann Strauß ausgewählt aus dem Zigeunerbaron. Witzigerweise eine Aufnahme, wo ich zufällig auch dabei war als Kameramann, das der Nikolaus Anoncourt damals aufgenommen hat. Das Lied heißt Als flotter Geist und früh verwaist und hat diese wunderbaren Refrain: Ja, das alles auf Erd, das kann ich und noch mehr. Wenn man es kann ungefähr, ist nicht schwer. Und das ist so ein bisschen auch mein Lebensmotto.
Sommergespräche mit Michaela Sommer. Kommenden Sonntag wieder von 12 bis 13 Uhr in Ihrem Stadtradio.